Wir stehen noch am Anfang dieses Jahres. Und wenn man heute so die politische, wirtschaftliche und soziale Lage in der Welt betrachtet, dann kann einem passieren, dass das geschieht, was der Herr Jesus einmal so treffend gesagt hat. Und den Menschen wird bange werden auf Erden. Aber das ist sogar erst noch der Beginn. Da spricht er von den Meereswogen, die rauschen werden. Damit meint er ja das Völkermeer. Da heißt es weiter, und sie werden verzagen. Es kommt aber noch schlimmer. Die dritte Stufe, sie werden verschmachten vor Erwartung der Dinge, die sich ankündigen. Dabei wollen wir aber nicht vergessen, dass sogar noch in der Gorbatschow-Ära, da ja die Abrüstung begonnen hat, die weltweite Abrüstung. Ich erinnere mich, dass ein hoher schwedischer Diplomat damals gesagt hat, das sei alles ein furchtbares Theater. Denn es würde in der Wahrheit ja gar nicht abgerüstet, sondern es werden nur die alten Waffen, die werden eingemottet. Und da sind schon viel bessere, modernere, technisch höher entwickelte Waffen, die die ganze Menschheit noch mehr gefährden. Dabei hat dann beim Zusammenbruch des marxistischen Imperials einer der führenden Männer gesagt, jetzt beginnt ein neues Zeitalter. Und einer unserer verantwortlichen Herren, der hat gemeint, jetzt werden wir bald blühende Landschaften bekommen. Die Ereignisse haben uns ja ein anderes bewiesen. Es hat Kriege gegeben und bis zum heutigen Tage ist es unruhig und sehr, sehr gefährlich. Und es wird aufgerüstet, damit abgerüstet werden kann. Man kann gar nicht abrüsten. Es muss aufgerüstet werden dabei. Denn wie sollen die chemischen Waffen zerstört werden? Diese schrecklichen Vernichtungsmittel, über die angeblich der Irak verfügt hat. Da hat man ganz genaue Waffen eingesetzt. Ach, es gab Spionagefälle von Seiten des Westen. Ach, da gab es so aus dem Weltraum heraus hat's Beobachtungen gegeben. Und dann wurden Ziele mit einer ungeheuren Zielgenauigkeit erfasst. Und was da so berichtet wird, kann man's nicht glauben, das steht dann alles offen. Also da wird aufgerüstet, damit abgerüstet werden kann. Und jetzt kommt der Heinrich Wegner aus Pforzheim zu euch. Und was denkt ihr, was der jetzt da will? Aufrüsten möchte ich. Und dazu lese ich aus der Bibel, dem Worte Gottes, einen Abschnitt, und zwar Epheser Kapitel 6. Epheser Kapitel 6, die Verse 10. bis 18. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut, ich wage da eine andere Übersetzung zu zitieren, allein zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an den Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurige Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Zunächst einmal, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, möchte ich einiges über den Mann sagen, dem Gott diese Weisheit, diese Darstellung, diese Empfehlungen für das Volk Gottes gegeben hat. Er war ja ein Mann aus dem pharisäischen Bereich, ein sehr frommer, ein radikaler Mensch, der so dem Pharisäismus hingegeben war, dass er sein ganzes Leben, seine ganze Zeit, seine ganze Kraft dafür investiert hat. Er war überzeugt von dieser Sache, obwohl das, was dabei herauskam, schrecklich war. Der Mann hat es fertiggebracht, angeblich im Namen Gottes, Väter von ihren Familien herauszureißen, Mütter wegzunehmen, den Kindern zu entführen, praktisch Familien zu zerstören. Und dann hat er diese Leute genommen und hat sie ins Gefängnis gebracht. Und das alles noch mit der Empfehlung einer frommen Gruppe. Das soll man sich mal vorstellen. Was noch viel schlimmer und furchtbarer ist, er hat sie gebunden weggeführt. Er hat sie ihrer Freiheit beraubt. Und dann in den Gefängnissen zwang er sie zum Lästern. Bitte bedenken wir das. Wenn ein Mensch gezwungen wird, nicht mit einfachen Mitteln, vielleicht mit brutalen Mitteln, zu einer Aussage gezwungen wird, die ganz gegen die Überzeugung steht. Und das waren Menschen, die hatten Jesus lieb. Sie hatten ihr Leben dem Herrn Jesus anvertraut. Und war aus tiefer Überzeugung waren sie dabei. Und der geht her und zwingt sie, diesen Namen zu lästern. Furchtbar. Wenn ich darüber nachdenke, so muss ich schon sehr staunen, liebe Geschwister. Und zwar aus folgendem Grund. So einen Mann nimmt Gott, der solche hässliche, furchtbare Dinge getan hat, der fast über Leichen gehen konnte. So einen Mann nimmt Gott und, wie lesen wir in der Bibel, macht ihn zu einem auserlesenen Werkzeug in seiner Hand. Aber das lässt mich auch tief hineinschauen. Denn Gott hat bei diesem Mann, so radikal der auch war, so rücksichtslos der auch war, doch festgestellt und hat bei ihm gesehen, aus diesem Mann kann ich etwas machen. Dieser Mann, so hart und so rücksichtslos der auch ist, ist inwendig ehrlich. Er tut das, was er tut, aus innerer Überzeugung. Er hat noch nicht die richtige Überzeugung. Wir würden sagen, er ist verkehrt gewickelt. Im Laufe von vielen Jahrzehnten, in denen ich dem Herrn Jesus nachfolge, habe ich das bei vielen Menschen, selbst schon bei mir, beobachten können, dass man leicht fromm, falsch gewickelt sein kann. Und deshalb ist es so nötig, dass wir zu Jesus kommen und wir da justiert werden, zurechtgebracht werden. Der Heiland begegnet ihm. Und dieser hohe Theologe, als der merkt, alles war falsch, alles war verkehrt. Meine ganze Lebensarbeit, alles, was ich getan habe, war grundfalsch. Und dann geht er her, stellt innerlich um, und das muss man, wenn man zu Jesus kommt. Er dreht um 180 Grad und sagt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und jetzt hat er einen Demütigungsprozess. Jetzt sagt der Herr Jesus, ich werde dir das nicht sagen. Du gehst in die Stadt hinein und da ist ein kleiner Kreis. Die Leute, die du verachtet hast, da gehst du hin und dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Und dann hat er den allereinfachsten Mann genommen, den Ananias dort, aus der Gemeinde der Gotteskinder in Damaskus. Wie der da zu diesem Saulus von Tarsus, diesem Theologen kommt, das bewegt mich zutiefst. Sicher war der Saulus innerlich auch zutiefst erschüttert, denn der Ananias, der kommt zu ihm und sagt ihm, lieber Bruder Saul, wie kommt der jetzt dazu, mich Bruder zu nennen? Der Herr hat mich geschickt, der dir auf dem Wege begegnet ist. Ja, von woher weiß er das? Das sind so die Dinge, die verborgenen Wirksamkeiten des Reiches Gottes. Wer so etwas erlebt und so etwas erfahren hat, der kann die Arbeitsweise Gottes viel, viel besser verstehen. Und dann erklärt er ihm, ich soll dir die Hände auflegen. Das wäre unmöglich gewesen vorher. Ein einfacher Mann da aus Damaskus, wahrscheinlich mit keinem hohen Bildungsgrad, will ihm die Hände auflegen. Das wäre unmöglich gewesen. Denn dieser Saulus von Tarsus, der hatte ja handfeste Begleiter dabei gehabt. Denn bei solcher Tätigkeit, da braucht man schon Leute, die nicht erschrocken sind, die nicht zimperlich sind, die ohne weiteres kräftig zupacken können. Das wäre nicht möglich gewesen. Dieser Ananias hätte mit seinem Leben gespielt. Hat er doch auch gemeint, als er den Auftrag vom Herrn Jesus bekam. Herr, was hat man über den alles gehört? Und jetzt ist er hierher gekommen nach Damaskus, hat Vollmacht, um hier deine Kinder gebunden wegzuführen. Von Damaskus so weit weg von Jerusalem. Und zudem schickst du mich, das ist doch eine ganz gefährliche Sache. Manch ein Auftrag, den der Herr Jesus gibt, ist nicht reines Vergnügen. Oft ist es eine gefährliche Sache. Aber Lob und Dank, wir leben in einem Lande, da geht das noch. Ich selber war schon in Gebiete, da war es ein großes Risiko, seinem Herrn zu dienen. Und nicht einmal ihm selber, dem Saulus von Tarsus, hat dann der Herr Jesus das gleich so erklärt und gesagt, was er mit ihm vorhätte, sondern dem einfachen Ananias. Gehe hin, er ist mir ein auserlesenes Werkzeug. Ihn will ich in besonderer Weise benützen und gebrauchen. Er soll meinen Namen, nicht den Pharisäismus, nicht die Lehre einer Konfession, nicht den Namen eines Menschen, sondern meinen Namen soll er zu den Heiden bringen. Das war auch so eine Sache. Schwer verständlich für die Juden, die haben die Heiden ja abgelehnt. Die konnten das nicht verstehen, obwohl Gott dem Abraham schon gesagt hatte, ich will dich segnen und deine Nachkommen und über deine Nachkommen will ich einen Segen zu allen Völkern schicken. Liebe Zuhörer, das hat Gott getan, wirklich gemacht. Das Evangelium ist zu so vielen Völkern, fast zu allen Völkern gekommen. Und jetzt kommt das, was mir in diesem Zusammenhang auf dem Herzen liegt. Ich will ihm zeigen, dass er auch Leiden haben wird, um meines Namens willen. Er hat anderen Leiden zugefügt. Er hat so manch eine Familie in tiefes Herzeleid, in Not und Elend hineingebracht. Jetzt muss er um der Gerechtigkeitswaage willen der Ewigkeit selber leiden, aber nicht um seiner Sünde willen, nicht um seines Dickkopfes willen, sondern leiden, die noch mangeln, die noch fehlen beim Aufbau des Leibes Jesu Christi. Wer da Zeit dafür hat, wer sich die Mühe gibt, das betrachtet, betend betrachtet, vor Gott bewegt, der kann tief in die Pläne, in die Aktivität unseres Gottes hineinschauen, der lernt seinen Gott viel, viel besser kennen. Und dieser Saulus von Tarsus, der ja dann zum Paulus geworden ist, der den großen Auftrag, das Evangelium zu den Völkern und zu Königen hinzubringen, getan hat, der hat manch einen Kampf, manch einen Widerstand gehabt. Und er hat gesagt, ohne Kampf geht es nicht. Wenn das Evangelium verkündigt werden soll, braucht man eine Ausrüstung dafür. Der Jesus hat auch den 12 Jüngern, nachdem er auferstanden war, einige Augenblicke bevor er hinweggenommen wurde, nach dem Plan Gottes aufgenommen wurde in die Herrlichkeit, hat er den Jüngern noch erklärt, ich habe euch ja beauftragt, das Evangelium zu predigen, aber wartet in Jerusalem, bis dass ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Ihr braucht diese Ausrüstung. In dieser Welt, da gibt es kriegerische Auseinandersetzungen. Nicht nur mit äußeren Waffen. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut allein zu kämpfen, das wohl auf, sondern mit Fürsten, mit Mächtigen im atmosphärischen Bereich hier auf dieser Erde. Das glaube ich. Das nehme ich der Bibel ab, und zwar aus folgendem Grund: Das Böse, das hier geschieht, all das Schreckliche, all die Zerstörung, das muss ja einen Hintergrund haben. Ich kann dahinter die Mächte, die Gewalten sehen, die kaputt machen wollen. Ein bekannter Gottesmann, der hat sie einmal Kosmokraten, hat er diese Mächte genannt. Hier im atmosphärischen Bereich, hier auf dieser Erde. Und um ihren Tücken, um ihren Anläufen, um ihren listigen Angriffen abzuwehren, da braucht man eine gute Waffenrüstung. Da muss man gut aufstaffiert sein. Es werde mir bitte doch nicht übel genommen heute Nachmittag, wenn ich ein klein wenig direkt bin und dir erkläre, lieber Bruder, liebe Schwester, da wo du stehst, da wo dein Platz ist, da wirst du auch angegriffen, da gibt's Dinge, die nagen und arbeiten an deinem Inneren, ach, die wollen dich verunsichern, zerstören, kaputt machen. Die letzten Monate, bedingt durch die vielen Predigtkassetten, die unterwegs sind, habe ich sehr, sehr viele Seelsorgen. In was für Kreise die überall hinkommen. Und im seelsorgerlichen Gespräch kann ich immer wieder feststellen, wie Menschen zerstört und kaputt gemacht werden sollen. Das will Gott nicht. Gott will nicht, dass der Mensch zerstört wird, kaputt gemacht wird. Weder durch Stress, noch durch Hektik, noch durch äußere, noch durch innere Verletzungen. Gott will, dass es dir wohl gehe. Und der Kampf gegen diese Mächte, die uns so zusetzen, die es uns so schwer machen, da braucht man nicht Kernspaltungswaffe. Nicht Raketen braucht man da, nicht Laserkanonen. Da braucht man die biblische Ausrüstung. Wollen wir doch uns heute Nachmittag dem Worte Gottes gegenüberstellen? Wollen wir uns doch ehrlich selber einmal die Antwort geben, wenn gefragt wird, hast du die ganze Waffenausrüstung? In einer Übersetzung, da las ich so schön, ich muss ja studieren, ich muss mich ja mit dem Worte Gottes auseinandersetzen, wenn man so sehr im Verkündigungsdienst steht. Und in einer Übersetzung, da heißt es, ziehe die ganze Waffenrüstung an, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Feindes. Manch einer geht ganz schön um mit dem Schild. Er ist immer mit Verteidigung beschäftigt. Aber es fehlt ihm das Schwert des Geistes. Ein anderer wieder, der geht tüchtig um mit dem Schwert des Geistes. Aber ihm fehlt das Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurige Pfeile des Bösen. Es geht ganz, ganz schnell, trotz heftigem Kampf, trotz hingebungsvollem Kampf, wird er verwundet, wird er verletzt. Und seine Verletzung schwächt ihn. Er hat nicht die ganze Waffenrüstung Gottes angezogen. Ich persönlich glaube das. Wenn man die ganze Waffenrüstung Gottes angezogen hat, wenn es einem ernst ist, ihr Lieben, wenn ich darauf eingehe, auf das, was die Bibel sagt, kann ich vor vielen Verletzungen verschont werden. Vor vielen Sorgen, vor vielen Befürchtungen. Ich kann erstarken und kann das Wort Gottes als Schwert nehmen. Es gibt andere Waffen, das weiß ich auch. Es gibt militärische Waffen. Es gibt psychologische Waffen. Habe ich alles schon herausbekommen. Aber wer die volle, die ganze Waffenrüstung, die Gott anbietet, angezogen hat, der kann die Stelle, das Feld behaupten. Der kann Widerstand leisten. Die Zeit eilt so dahin. Ich will nicht allzu lange bei den einzelnen Teilen verweilen. Aber ich will jetzt diese einzelnen Waffenarten, geistliche Waffenarten, noch kurz durchnehmen und so ganz kurz charakterisieren. Zuletzt, sagt der Apostel Paulus ja hier, zuletzt seid stark in der Macht seiner Stärke. Wenn mir die Macht Gottes zur Verfügung steht, da wo ich hingestellt bin, dann kann ich das Feld behalten. Bitte nicht so, dass ich meinen Dickkopf da durchsetzen kann. Nicht so, dass ich meine Umgebung jetzt tyrannisiere mit Bibelverse und sie willig mache, so zu handeln, so zu tun, so zu reden, womöglich noch so zu denken, wie es meinen Gedankenklischees entspricht. Nein, nein, nicht so. Zuletzt, er hat ja vorher wunderbare Himmelsgüter, Heilsgüter durch den Epheserbrief dann unseren Augen vorüberziehen lassen. Ich weiß nicht, wie viel du davon gelesen hast, wie viel du genommen hast, wie viel du davon festhältst. Er war ja im Gefängnis, ist ja einer der Gefangenenbriefe. Und anstatt zu klagen und Hilferufe auszusenden, schreibt er solche wunderbare Briefe wie die Gefangenenbriefe. Und zuletzt hat er gesagt, wenn ihr das alles empfangen habt, diese Himmelsgüter, diese Segnungen vom Himmelreich, dann müsst ihr stark sein, das auch festzuhalten. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt. Und deshalb heißt es hier, deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag Widerstand leisten könnt. So steht nun fest, das ist Nummer 1, der feste Stand eines Wiedergeborenen, der feste Stand eines Gläubigen kann nur dann geschehen, wenn man den Gurt der Wahrheit hat. Ja, da gibt's aber verschiedene Wahrheiten. Da gibt's die sozialistische Wahrheit, da gibt's die marxistische Wahrheit. Und alle diese Ideen und alle diese ideologischen Strömungen hier auf dieser Erde, die haben es ja alle irgendwie mit der Wahrheit zu tun. Aber hier mit diesem Wörtlein Wahrheit ist die ewige Wahrheit gemeint. Dein Wort ist die Wahrheit. Im Sinne des Wortes Gottes darf ich meine Gefühle und meine Gedanken zusammenhalten, ihnen festen Halt geben. Und dazu habe ich die Bibel und dazu verwende ich die Bibel, dass ich umgürtet bin, umgürtet die Lenden eures Gemüts. Ach, ich habe so viele Gläubige wieder in der Seelsorge kennengelernt. Die waren so flatterhaft. Ach, die sind beinahe in alle Richtungen auseinandergefallen. Das waren keine Persönlichkeiten. Sie wurden bewegt und hin und her gerissen von einem jeglichen Wind der Lehre. Feststellen hat man dann müssen, wenn man mit ihnen gesprochen hat und wenn man auf den Kern der Probleme gekommen ist, die hatten den Gurt der Wahrheit, das Wort Gottes nicht. Ihr Leben, ihre Wünsche, ihre Interessen waren nicht zusammengehalten vom Worte Gottes. Was ist das für ein Mensch, der festgebunden ist, der inneren Halt hat, der für seine Gedanken, für seine Gefühle einen Zusammenhalt hat. Und dazu ist das Wort Gottes.
Denkt einmal, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als irgendein zweischneidiges Schwert. Es dringt hindurch, bis dass es scheidet, das Seelische vom Geistlichen, auch Mark und Bein, alle diese drei Bereiche, und ist ein Richter der Sinnen und Gedanken des Herzens.
Habe ich dummerweise Angst gehabt vor dem Gedankenrichter meines Gottes, vor dem Worte Gottes. Heute bin ich so froh, oh, die Gedanken, das können schon Probleme sein. Ach, wenn aber die Gedanken beurteilt, verurteilt werden, abgelehnt werden, akzeptiert werden im Lichte des Wortes Gottes, hast du denn Gurt der Wahrheit. Das zweite, das ich heute Nachmittag hier nennen darf. Und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Ganz, ganz schlimm ist es für einen Menschen, wenn er im Panzer der Selbstgerechtigkeit steckt. Das ist für Gott ein großes Hindernis. Und mit solchen Leuten, die sich so gerecht vorkommen, wie der Pharisäer da, der in den Tempel gegangen ist und dann Gott noch erklärt hat und gesagt, ich danke dir, lieber Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute. Und dann zählt er auf, ich faste zweimal in der Woche und von allem, was ich habe, gebe ich den Zehnten. Ich danke dir, dass ich einfach besser bin als andere Leute. Oder sogar wie dieser, um sich dann zu messen, um sich dann aufzuwerten, nimmt man gern einen Menschen, der nicht ganz so in Ordnung ist, der vielleicht ein paar Fehler begangen hat, der im schlechten Ruf steht, um sich zu profilieren, um sich aufzuwerten, beschäftigt man sich mit den Fehlern der anderen. Schlimm. So ein falscher Panzer der Selbstgerechtigkeit hilft nichts in dem Kampf gegen diese Mächte der Bosheit und der Finsternis. Aber was ist das für ein Panzer? Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Darin werde ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Wenn du gepanzert bist, den Panzer der wahren Gerechtigkeit, der himmlischen Gerechtigkeit, damit du den bekommen kannst, damit du vor Gott gerecht sein kannst, hat Gott sein Liebstes, Jesus Christus, dahingegeben, dort ans Kreuz von Golgatha, damit du recht gesprochen werden kannst. Eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und da darf ich dir sagen, wenn du den Panzer der Gerechtigkeit hast, dann kann nicht nur der Feind nicht an dich heran, sondern mit diesem Panzer, mit der Gerechtigkeit des Heilandes. Kannst du wie der Liederdichter sagt, damit kann ich vor Gott bestehen, sogar vor Gott. Was ist das für eine gute Ausrüstung? Ich verzichte, da allzu sehr ins Detail zu gehen. Ich habe Menschen kennengelernt. Die waren so verunsichert durch eigene Fehler, durch Fehlverhalten. Sie hatten die Gnade der Vergebung nicht ganz begriffen. Sie haben nicht begriffen, nichts kann ich vor Gott ja bringen, als nur dich, mein höchstes Gut. Mit diesem Panzer der Gerechtigkeit Jesu Christi kannst du dich an die Feinde des Evangeliums wagen. Und dann den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium. Die Bereitschaft, das Evangelium weiterzusagen, vom Heiland zu erzählen, andere Menschen in der Umgebung darauf aufmerksam zu machen. Wüssten's doch die Leute, singen wir, wie schön's beim Heiland ist. Sicher würde heute mancher noch ein Christ. Bist du bereit, den Herrn Jesus zu bekennen bei deinen Angehörigen? Wissen die, dass du gläubig bist? Wissen's deine Verwandten? Ich hatte gerade einen Besuch da und wir haben über Jesus geredet. Und dann hat's geklingelt und unser neuer Wohnungsbesitzer über uns kam dann herein, hat sich dann angemeldet. Und dann ist mir das gleich so aufs Herz gefallen. Am besten sagst du dem gleich, was du für einer bist. Da habe ich ihm gesagt, wir sind gläubige Menschen, wir beten und wir werden uns bemühen, friedlich mit ihm auszukommen. Und wenn irgendwas anliegt, wenn wir helfen können, könne er das sofort dann sagen. Wir möchten, dass er gleich Bescheid weiß über uns. Man muss da nicht, wer weiß, wie viel Bibelverse da so eine Menschen an den Kopf werfen. Ich muss meine Umgebung nicht mit einem Schwall von frommen Worten überrumpeln und schon gar nicht sie ständig belästigen. Aber sie sollten wissen, dass man an den Heiland glaubt. Hast du diese Bereitschaftsstiefel an den Beinen gestiefelt, dass die innere Bereitschaft, den Heiland zu bekennen. Interessant, die Waffenrüstung Gottes, die zerstört nicht den Mitmenschen, nicht den Bruder, nicht den Nächsten. Sie geht gegen den Feind allen Übels, gegen die Sünde, gegen die böse Macht geht sie an. Wie furchtbar ist der Bruderkrieg in einer Gemeinschaft oder Gemeinde, wenn es heißt alle gegen allen. Wie schnell wird man verführt gegen den verkehrten Feind, gegen einen eingebildeten Feind zu kämpfen, anstatt gegen den Feind unserer Seele. Lasst mich auch noch den vierten Punkt kurz streifen. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens. Fragt sich, ob du das glauben kannst, ob du der Bibel das wirklich abnimmst, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurige, hier steht tatsächlich alle feurige Pfeile des Bösen. Hat doch kürzlich ein lieber Bruder einen Verdacht ausgesprochen. Ich weiß ja nicht, wieso er dazu kam. Und das im Beisein von einigen anderen. Mann, das hat mir doch zugesetzt. Ich habe einen halben Tag, eher fast einen ganzen Tag gebraucht. Ich Ich habe mich so in den Gedanken mit dem auseinandergesetzt und dann habe ich mir ausgemalt, wenn ich das nächste Mal ihm begegnen werde, was ich darauf sagen werde. Und wenn er dann das darauf sagt, dann werde ich das darauf sagen. Es hat fast einen ganzen Tag gedauert, bis ich gemerkt habe, ich bin verletzt, ich habe mich verletzen lassen. Ich habe nicht sofort den Schild des Glaubens genommen. Weißt du, Worte, Verdächtigungen, Unterstellungen, die können so verletzend sein, die können so wehtun. Und diese Schmerzen, wenn man gelernt hat, in der richtigen Weise mit dem Schild des Glaubens umzugehen, die sind nicht nötig. Es gibt von Gott verordnetes Leid und es gibt ein Leid, das fügen wir uns dummerweise selber zu durch Fehlhandlungen. Und dann, wenn der Glaube, wenn unser Vertrauen zu Gott nicht ein Schild ist, der abwehren kann. Und diese Pfeile des Bösen, die Pfeile aus der Hölle, die sind mit Gift gespickt. Die können Leid, ach, die können Schaden anrichten. Ich verzichte darauf, von Abraham zu erzählen, zu dem Gott gesagt hat, du hast Sorgen, echt schwäbische Sorgen. Du weißt nicht, was mit deinem Geld geschieht. Und du hättest so gern einen Erben, einen richtigen Erben. Und ich habe dir auch einen versprochen, aber es geht schon so lange. Und du hast die Befürchtung da in deinem Inneren, ha, ich werde ja immer älter, ob das noch klappt, wenn die Potenz weg ist, wenn die Wechseljahre vorbei sind, ob du da noch deine Verheißungen wahr machen kannst, du großer Gott, Schöpfer Himmels und der Erde. Du hast Sorgen, Gedanken, Befürchtungen, die nagen, die arbeiten, die fressen an deinem Inneren. Ich bin doch aber dein Schild. Du hast mich nicht als Schild verwendet. Der tägliche Kampf. Wie gut, dass die Brüder, die zu euch reden und hier vorne stehen, von diesem Kampf auch nicht verschont sind. Die müssen auch mit dem Schild des Glaubens umgehen. Willst du das Feld behalten? Willst du für deinen Gott Sieg erringen? Oder soll's Schaden geben um deinetwillen? Gott helfe dir und mir, dass wir die ganze Waffenrüstung unseres Gottes anziehen. Der Schild des Glaubens. Also Angriffswaffen und Verteidigungswaffen. Dann das nächste. Und nehmt den Helm des Heils. Der fünfte Punkt. Der Helm des Heils. Ja, wozu hat man denn einen Helm? Na, ihr Motorradfahrer. Wozu hat man denn einen Helm? Kopfschutz. Kopfschutz. Ja, muss denn der auch geschützt werden? Wenn man im Kampf steht fürs Reich Gottes. Ach ja, das sind ja wir die Bereich, die Gedanken, ja. Gerade dieser Bereich. Ach Gott, helfe uns allen, dass wir den Helm des Heils, das Heil unseres Gottes haben, den Frieden unseres Gottes, der Friede Gottes, der höher ist als all unser Denkvermögen, der bewahre unsere Herzen und Sinne, ja. Die Gedanken, gehen deine Gedanken, drehen sich deine Gedanken um das Heil, das Gott für dich bereit hat, um das Heil, das Gott für deine Umgebung bereit hat. Oder ihr seid mir doch nicht böse da am oberen Neckar, wenn ich jetzt dann gar so direkt da rede. Oder drehen sich deine Gedanken um den lieben Herrn Ego, Egomanen, so hat eins unserer hohen Regierungsherren, ach, eine Dame war's. Ich glaube, die Süßmut war das. Wir sind zu Egomanen geworden, hat sie geklagt. Ja, ein Egomane wird man leichter und schneller als ein Priester Gottes, der für andere da ist, der Gott seine Zeit zur Verfügung stellt, der seine Interessen, seine geistigen Befähigungen, seine seelische Welt Gott zur Verfügung stellt. Der Helm des Heils, ach, das Heil meines Gottes, die wahre Hilfe für unser Volk, Dies sollte mich bewegen. Ach, wie wichtig ist heute Nachmittag diese himmlische Ausrüstung. Aber auch wenn man älter ist, ihr lieben älteren Geschwister hier in unserer Mitte, braucht man den Helm des Heils, den Gedankenbereich. Wie wichtig ist es da, dass es da sauber zugeht, wenn man vielleicht vom Nachlass betrogen ist, wenn das nicht kam, was man von seinen lieben Angehörigen an Hilfe, an Rücksichtsnahmen erwartet hatte. Was kommen da für Gedanken? Da ist es sehr gut, wenn es ums ewige Heil geht, wenn du benachteiligt worden, ja, wenn du betrogen bist, dann segne doch. Hab nicht gehässige Gedanken, segne doch. Sei frei im Gebet, für die einzustehen, die dir Unrecht getan haben. Ja, der Kopfbereich, ja, der Helm des Heils ist eine wichtige Sache. Das sechste, das ich nennen möchte, das Schwert des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? Es war ein lieber Pfarrer, in dessen Kirche ich eine ganze Woche Evangelisationsdienst gehabt hat. Ein feiner, lieber Bruder hier im süddeutschen Raum. Inzwischen ist er in der Ewigkeit. Da war ich noch jünger im Verkündigungsdienst und ich meinte, ich müsste meinen lieben Zuhörer den Wahrheitsgehalt des Wortes Gottes einfach mit Psychologie und Philosophie und mit technischem Wissen nachweisen. Ach, hat er gemeint, weißt du, Bruder Heinrich, das brauchen wir nicht. Wir verkündigen einfach das Wort Gottes. Denn wer's nicht glauben will, der glaubt's ja sowieso nicht. Und wer glauben will, dem schenkt's Gott. Es kann niemand zu ihm kommen, es ziehe ihn denn der Vater. Und einmal, da war ich in einem Kreise von mehreren Akademikern. Ach, ich will ihre Titel gar nicht nennen. Da habe ich mir auch so schwer getan und meinte, ich müsste nachweisen. Nimmt mich auch einer auf die Seite. Sag, du Heinrich, du brauchst gar nicht so geschwollen reden. Das haben wir zu Genüge untereinander. Wir gehen doch kaputt an unserer komplizierten Welt. Wir hören dir doch gerne zu. Mach's ganz einfach, das ist für dich und für uns am allerbesten. Das habe ich erkannt. Nicht mit weltlichem Wissen muss ich kämpfen, sondern mit dem Schwerte des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Ach, zwei Stellen will ich doch nennen, wo der Petrus da seine erste Verkündigung hatte am Pfingstfeste. Da steht's, da sie das hörten, da ging's ihnen durchs Herz. Das kann nur das Wort Gottes. Und der Geschäftsfrau, der Lydia, da aus Philippi, hat auch der Herr das Herz aufgetan. Das Schwert des Heiligen Geistes. Natürlich nicht so, wie der Petrus einmal gesagt hat. Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Der Umgang mit dem Worte Gottes, das ist eine verantwortliche Sache. Der Umgang mit dem Schwert des Geistes. Nicht den Bruder zerschlagen. Nicht gute Dinge, an denen Gott aufgebaut und gearbeitet hat, zerstören. Sondern den Zweifel, den Unglauben, Sorgen, Angst und Befürchtungen. Das Letzte. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Das Gebet wird hier noch am Ende als siebentes genannt. Wenn man die ganze Waffenrüstung Gottes hat, ist es nötig und wichtig, dass man im Gebet für die Kämpfer dahinter steht. Denk den Kampf Israels gegen die Amalekiter. Da war Josua der Schwertführer. Aber der Mose und zwei, der Hur war das, und der Kaleb, die haben die Hände unterstützt. Für den Peter dieses Mose. Für alles, was hier in der Gemeinschaft geschieht. Für dieses Haus. Für all die Brüder, die zu euch kommen und euch dienen. Einschließlich der Bruder Heinrich Wegner. Gebet ist nötig. Gott helfe uns, dass wir diese Waffenrüstung, diese Waffen, die vom Himmel her gemacht worden sind, dass wir die anziehen und lernen, damit umzugehen. Kampfbewährte Leute werden. Amen.